Meine Hoffnung beruht immer auf der nächsten jungen Generation, weil ich ihr immer zutraue, nicht jedem Einzelnen, ja, aber einer Generation als Generation zutraue, am Ende das Richtige zu machen, sich richtig anzupassen an die neuen Veränderungen. Und insofern ist es auch wichtig, dass man jungen Menschen, dieses Empowerment von jungen Menschen, leider machen wir das, glaube ich, falsch oder haben es falsch gemacht in den letzten 20, 30 Jahren, indem wir Selbstverwirklichung sehr so ausgelegt haben, ja, wenn du jetzt Lust hast, faul zu sein 3 Wochen, dann bist du jetzt faul 3 Wochen. Ja? Faulheit ist keine Selbstverwirklichung.
Hallo meine Freunde und einen wunderschönen Tag oder Abend, was auch immer gerade bei dir ist. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation, dein Podcast für deine beste und freiste Version, dein Podcast für ein Leben, das du einfach liebst. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Gastgeber und heute bei uns am Start ist der Journalist und Publizist Thomas Fassbender. Er hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem Wladimir Putin, eine politische Biografie und Das unheimliche Jahrhundert vor der Zeitenwende. Fassbender wuchs auf der Insel Sylt und in Hamburg auf. Nach Abitur und Wehrdienst lernte er Industriekaufmann, gefolgt von einem Jurastudium. Dann später wechselte er zu Philosophie. Dieses Fachgebiet schloss er mit dem Magister ab. 1988 promovierte er in Bayreuth mit einer Arbeit zum Thema Thomas Carlyle, idealistische Geschichtssicht und visionäres Heldenideal. Nach einem Zeitungsvolontariat in Niederbayern arbeitet er dort als Politik- und Wirtschaftsredakteur, später als Pressereferent einer Messegesellschaft und als Assistent des Vorstandsvorsitzenden in einem Energietechnikkonzern. 1992 ging Fassbender für das Unternehmen nach Moskau. Dort war er an der Umstrukturierung und Liquidation alt-sowjetischer Joint Ventures beteiligt. Als Geschäftsführer einer russischen Konzerntochter hat er lokale Produktionsstätten aufgebaut. 1999 machte er sich selbstständig und wurde Teilhaber einer Spinnerei und Weberei an der Wolga. In Moskau betrieb er eine Fuhrparkverwaltung. Seit 2008 arbeitet Fassbender wieder als Journalist. 2015 kehrt er nach Deutschland zurück und lebt seither als Publizist in Berlin. Und heute ist er hier. Und wir sprechen über aktuelle Zeitthemen und natürlich auch über sein Buch Das unheimliche Jahrhundert vor der Zeitenwende. Lass uns direkt eintauchen. Ich sage herzlich willkommen bei Human Elevation, Thomas Fassbender.
Vielen Dank für die Einladung, Patrick. Freut mich.
Ja, mich auch. Wo steckst du gerade? Bei dir sieht es sehr heimlich aus.
Berlin und dunkel ist es draußen. Das ist mein Büro hier. Hängen viele Bilder an der Wand und stehen Bücher im Regal, aber den Hintergrund brauche ich zum Arbeiten.
Okay, alle schon gelesen dort, die Bücher?
Ja, die meisten. Das ist ein großer Teil passt gar nicht rein, der ist im Keller.
Ja, das glaube ich dir. Ja, weil du bist als Journalist unter anderem auch tätig.
Richtig.
Und da habe ich mich so gefragt, auch wenn ich so bei dir die Artikel, die Kolumnen lese, bei Weltwoche zum Beispiel, die du schreibst, du bist über so viele verschiedene Themen bewandert und natürlich ist es ein Job. Aber wie gehst du da vor? Was beschäftigt dich gerade aktuell am meisten? Wo legst du deinen Geist hin? Das würde mich noch interessieren, bevor wir dann auch schon eintauchen in dein Buch, was erschienen ist. Und zwar hast du ja das Buch rausgebracht mit dem Titel Das unheimliche Jahrhundert vor der Zeitenwende. Da bin ich schon sehr gespannt. Aber mich würde vorher interessieren, wie machst du das als Journalist? Wie wählst du die Themen aus? Was beschäftigt dich aktuell gerade am meisten?
Naja, es gibt einen schönen Spruch über den Journalisten. Von nichts eine Ahnung zu einem eine Meinung.
Und ja, gibt es, genau.
Man muss da den Mut dazu auch haben. Und natürlich so ganz ahnungslos geht man auch nicht voran. Ich habe schon ein bestimmtes Feld an Themen. Im Grunde hängt es damit zusammen, wofür man sich interessiert, immer interessiert hat, was man gelernt und gelesen hat und was man erlebt hat, ja, aus den drei Dingen. Also es ist auch eine Mischung aus Theorie und Praxis, die einem die Sicherheit verleiht, okay, jetzt kann ich mir dazu auch mal eine Meinung erlauben, weil ich schon was davon verstehe. Ja. Genauso gibt es Themen, bei mir ist es klassischerweise der Sport, da würde ich nie auch nur einen Satz zuschreiben, weil der garantiert falsch wäre. Also das hat schon sehr viel mit persönlichen Vorlieben und so zu tun. Und bei mir kommt noch hinzu, ich habe eine ziemlich breite Ausbildung, ich habe Kaufmann gelernt, ich habe 6 Semester Jura studiert, dann ein Philosophiestudium fertig gemacht, Magister, habe in Philosophie promoviert, dann noch ein Zeitungsvolontariat bei einer richtigen mittelbayerischen Tageszeitung in Deutschland angeschlossen. Also im Prinzip sowas wie, ja, weiß nicht, ob Philosophenberuf ist, aber 3 Ausbildungen könnte ich sagen. Und das gibt schon plus eine Menge Erfahrung. Ich habe 23 Jahre ja in Russland gelebt. Das gibt einem schon was. Und ich würde aber auch sagen, dass ich heute in vielen Dingen eine festere Überzeugung und auch klarere Ansichten habe als noch vor 20 oder erst recht vor 40 Jahren.
Ja, ich denke, das macht dich ja auch als Journalist spannend, diese Vielfältigkeit auch, dein Lebenslauf, den ich ja sehr spannend finde. Ich hab da gelesen, Abenteuerlust, Kulturschock, Überleben zwischen Inflation, Mafia, Korruption und Chaos, später selbstständig, Gründer eines Moskauer Unternehmens, dann Fuhrparkverwaltung und um 2010 erwacht die Liebe zum Schreiben, 2015 dann die Rückkehr nach Deutschland. Das klingt schon nach einem sehr lebendigen, spannenden, abenteuerreichen Leben, das du bis jetzt geführt hast.
Ja, ein bisschen der Antrieb hatte wohl auch mit meinem Elternhaus zu tun. Ich musste mir immer als Pubertierender musste ich mir immer anhören, ich bin Jahrgang 1957, ja, du bist ja schon 12 Jahre nach dem Krieg mit dem silbernen Löffel im Mund geboren und so weiter. Und hättest du, wie wir den Krieg erlebt, ich weiß noch, wie ich da mal mit 15, irgendwann so, hat man ja so echt mal Stress mit seinem Vater, wie ich dann aufgestanden bin und wirklich gesagt habe, ich bin doch nicht schuld daran, dass ihr mich hier nach dem Krieg geboren habt. Wäre ich in den Krieg reingeboren worden, ich hätte auch überlebt. Ja, es war mir einfach so, ich war so sicher und so ein bisschen war der Antrieb, der weitere Antrieb im Leben hatte auch damit zu tun, dass ich wollte es zeigen, ja, jetzt nicht, man will als Mann will man immer alles seinem Vater zeigen, ja, ob man sich das eingesteht oder nicht.
Das ist Psychologie. Das ist,
ist ein großer Teil davon ist Psychologie. Aber ich weiß auch noch genau, wie ich hatte, wie gesagt, die Ausbildung in der Zeitung abgeschlossen und hatte Gelegenheit, ich hatte sehr interessante Angebote im Journalismus und etwas hat mich gezogen, nicht in die Zeitung zu gehen. Und zwar, ich weiß noch, ich habe das damals meiner späteren Frau, Freundin erzählt oder begründet so, dass am Ende ist natürlich, Journalismus ist Leben aus zweiter Hand. Ja, man beschreibt etwas, was andere machen, tun, erfahren und so weiter. Ich hatte eben diesen Wunsch nach Leben aus erster Hand und bin dann nach 1-2 kurzen Zwischenstationen in die Industrie gegangen und auch für die Industrie nach Russland gegangen und hab damals eigentlich, ich weiß auch irgendwann schon als Student, später habe ich hier gesagt, ich wollte immer schreiben, aber ich werde jetzt mal 25 Jahre nicht schreiben, sondern einfach erstmal was erleben. Und das ist ja in der Tat.
Viele machen es umgekehrt. Erleben nichts, versuchen aber dann schon was zu schreiben und es ist genau. Immer so ein faden Beigeschmack. So wenn,
und, ja, für mich und auf die Weise ist mein Leben dann ein eigenartig krummer Weg geworden. Aber jetzt, ich werde jetzt bald 66 und habe eigentlich so das wachsende Gefühl, was da so krumm war, fügt sich allmählich zu so einer Art von Kreis zusammen. Also bin da gar nicht unzufrieden.
Glaube ich dir. Jetzt, ich bin auf dich aufmerksam geworden, tatsächlich irgendwann YouTube, glaube ich, wo es um das Thema Russland und Putin-Strategie und ja, um halt den ganzen Krieg gegangen ist und habe deine Perspektive da sehr spannend gefunden, halt eben auch, weil du so viel Erfahrung hast in Russland. Du hast ja auch ein Buch geschrieben über die politische Biografie von Wladimir Putin. Das heißt, du bist da drin schon und ich habe auch irgendwo gehört, gelesen, dass was du geschrieben hast in deinen Büchern dann teilweise auch wirklich schon passiert jetzt ist. Ja, also das heißt, du hast schon bestimmte Dynamiken kommen sehen. Ist das richtig?
Das sicherlich. Also die Konfrontation zwischen dem Westen und Russland, die habe ich spätestens um 2003 ganz, ganz sicher bei der Verhaftung von dem Michail Chodorkowski, der erste große, es gab ja schon vorher Anzeichen, dass unter Putin ein neues autoritäres Regime beginnt und sich entwickelt. Aber das erste Mal wurde das so richtig offenbar im Oktober 2003 bei dieser Verhaftung. Und da hat man gespürt, dass sich auch in der Attitüde des Westens, das begann bei den Journalisten, bei einigen Intellektuellen, dass auch in der Attitüde des Westens sich was ändert. Also dass diese Konfrontation, die sich dann von Jahr zu Jahr praktisch gesteigert hat, im Gange ist. Und ich habe mein erstes Russland-Buch, das ist 2014 herausgekommen, und das heißt, klingt wie ein politisches Buch. Es heißt Freiheit statt Demokratie, Russlands Weg und die Illusionen des Westens, also im Untertitel. Da ist eigentlich, und ich habe das geschrieben 2008, 2009, ja, hauptsächlich 2009. Das lag dann, weil ich saß in Moskau und da ist es unheimlich schwierig. Ich lebte in einer ganz anderen Welt als Unternehmer und von den Medien und den Verlagen weit weg entfernt. Das hat also eine Zeit lang gedauert, bis ich auch den Antrieb jetzt hatte, okay, ich will jetzt ein Buch daraus machen. Aber da... Das ist im Wesentlichen biografisch, ist dann in vierter Auflage inzwischen 2015 erschienen, kann man immer noch haben und ist meines Erachtens auch immer noch aktuell, weil es wirklich auch viel, weil ich viel aus meinem Leben erzähle, aus meinen Erfahrungen mit Russen als Deutscher und versuche das so ein bisschen zu befleischen, das Abstrakte. Also deswegen, ich bin kein so wirklich wahrer Sachbuchfreund, weil ich finde immer, zur Sache gehört Leben dazu, ja, und Leben besteht aus Menschen, aus Erfahrung, Personen, aber wie gesagt, diese Konfrontation war klar und die Putin-Biografie, die ist ja deutlich später erschienen, die ist ja im Januar 2022 rausgekommen, fünf Wochen vor dem Angriff.
Krass.
Da habe ich das Nachwort, das steht auch Berlin, November 2021, das Nachwort habe ich wirklich im November geschrieben und schreibe da von der Möglichkeit eines neuen europäischen Krieges, auch ganz klar im Zusammenhang mit der Ukraine. Also das ist einer meiner wichtigsten Schlussfolgerungen auch in der Biografie, dass eigentlich Putin, der aus seiner Sicht in vielerlei Hinsicht ja eine erfolgreiche Politik betrieben hat, Wirtschaftsreform, also gerade in den ersten beiden Amtszeiten hat er ja dem Land wirklich wieder auf die Füße, vor allem der Wirtschaft auf die Füße geholfen. Er hat dafür gesorgt, dass Riesen verglichen mit heute, Riesen ausländisches Investment ins Land gekommen ist und so weiter. Aber er ist natürlich auch für den Niedergang den weitgehenden Verzicht auf diese Erfolge für andere Ziele, die er für wichtiger hält, und natürlich für den Niedergang der westlich-russischen Beziehungen verantwortlich. Und das hat mit der Ukraine zu tun gehabt. Also dass die Ukraine so eine Art von so ein ganz besonderer Komplex ist, ja, der wahrscheinlich auch am Ende nur psychologisch, nicht politisch bei ihm zu erklären ist, das steht für mich eigentlich außer Frage. Also das Aufeinanderprallen, ich habe nicht den 24. Februar vorhergesagt, ich habe einen Krieg die ganze Zeit für möglich gehalten, aber für äußerst unwahrscheinlich angesichts der Tatsache, dass er da ja nur mal gerade 150.000 Mann über 2.000 Kilometer Front verteilt hat. Und es war in den Monaten vor dem Angriff, ja auch für die allermeisten Militärexperten im Westen, nicht nachvollziehbar, wie man mit so einer Armee in so einer Aufstellung eine Invasion planen kann. Entsprechend ist sie auch dann ins Wasser gefallen. Ja. Und das war, glaube ich, für viele der entscheidende Grund, warum sie Ende Februar nicht mit einem Einmarsch gerechnet haben. Dass eine militärische Lösung nicht unwahrscheinlich ist, das war spätestens 2021 absehbar.
Ja, viele sprechen ja davon, dass Wladimir Putin offensichtlich wahrscheinlich völlig eine Fehleinschätzung da gemacht hat, oder?
Auf jeden Fall eine Fehleinschätzung seiner eigenen Möglichkeiten, eine Fehleinschätzung sicher auch der Performance seiner eigenen Armee und natürlich eine massive Fehleinschätzung hinsichtlich des Verteidigungswillens des Gegners. Denn ganz offensichtlich waren die Ukrainer in einer anderen mentalen Verfassung, als er angenommen hat. Ich gehe davon aus, dass er damit wohl recht allein stand und sich auch seine Entscheidung gegen Widerstand und bessere Warnungen durchgesetzt hat. Denn in der allgemeinen russischen Öffentlichkeit, also auch unter Systembefürwortern, ja, war die Tatsache, dass sich die Ukraine hin zu einem absolut wehrfähigen, vor allem wehrwilligen, selbstständigen Staat, selbstständiger Nation entwickelt, war eigentlich State of the Art, ja, also wirklich seine Entscheidung in dieser Form zu diesem Zeitpunkt mit diesen Truppen, die er da hatte, einzufallen. Ich kenne niemanden, der das jetzt außer aus blindem Gehorsam nachvollziehen konnte.
Ja. will nicht zu sehr jetzt in dieses Thema reingehen, aber was mich noch interessiert jetzt, wenn ich dich schon hier dran habe, was ist denn deine Einschätzung jetzt? Wie entwickelt sich das? Wie siehst du Russland, Ukraine, aber natürlich auch Europa? Ich habe auch von dir schon gelesen und irgendwo gehört, ja, also Europa ist so ein bisschen in Knien oder am Bröckeln oder am Arsch, auf Deutsch gesagt.
Ja, soweit, das wäre jetzt kein Zitat von mir.
Ja, nee, nicht kein Zitat von dir, aber
ja, ist klar.
Ich würde es jetzt einfach mal so, so beschreiben.
Es ist äußerst schwierig, eine konkrete Vorhersage zu wagen. Also ich habe jetzt schon öfter gesagt, je konkreter mir gegenüber jemand weiß oder behauptet, wie der Krieg ausgeht, desto weniger glaube ich ihm oder ihr. Das ist definitiv so. Der Westen hat ganz eigene Dinge, die er hier verteidigt. Allen voran die wesentlich europäisch-westlich geprägte Weltordnung in den letzten nicht nur 30, sondern seit 1945 mit diesen Säulen, also ja schon philosophischen Säulen, Unverletzbarkeit der Grenzen, Verbot des Angriffskrieges. Allein schon diese beiden, also Selbstbestimmungsrecht der Völker, diese Säulen, Wertesäulen, kann man sagen, sind für den Westen heilig. Und was soll der Westen machen, außer sie zu verteidigen? Ja, jetzt entgegnen manche, ja, aber der Westen hat sie selber gebrochen an anderen Stellen. Es gibt eine Doppelmoral. Ja, so ist das mit jeder Moral.
Ja.
Es gibt immer eine doppelte Ebene, aber trotzdem, hier ist der Westen direkt herausgefordert. Und wenn er jetzt hier einknickt und gewissermaßen sagt, naja gut, jetzt müssen wir einen raschen Kompromiss finden und sollen die Russen halt die Ostukraine behalten, dann würde er seine eigene Glaubwürdigkeit so sehr schaden, dass der Rest der Welt, denn wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben hier Russland, wir haben den Westen. Der Westen ist nicht mal mehr 15% der Weltbevölkerung. Mhm. Die ganz große Mehrheit der Weltbevölkerung steht buchstäblich am Spielfeldrand und schaut zu. Und schaut zu, wer gewinnt. Das ist ja was hier oft, wenn wir von internationaler Gemeinschaft oder Staatengemeinschaft oder Weltgemeinschaft sprechen, da reden wir ja in den meisten Fällen vom Westen. Ja, und das sind die europäisch stämmigen Länder, also bis Neuseeland, Australien, Kanada. Das ist sicherlich Japan, ja, das sind die Südkoreaner. Aber viel mehr ist der Westen nicht. Also es gibt praktisch in Lateinamerika, in ganz Afrika kein einziges Land, was sich uneingeschränkt dem Westen zurechnen lässt.
Ja.
Und insofern ist das ist schon ein dünnes Eis, auf dem wir hier laufen. Und die 15% sind ja auch das Ergebnis der letzten 70 Jahre. Wir waren natürlich 1945, waren wir als Europa was ganz anderes. Dann wir richtig breitschultrig und mit Muckis aufgestellt. Und davon ist zwar noch viel übrig, aber nicht mehr so viel, als dass wir nicht schon Rivalen fürchten müssen. Also wir sind wie der alte Hirsch auf dem Rumpfgrund, der sich ja in diesem Jahr noch mal durchschlagen kann und den Verteidiger wegjagt, aber der schon nicht mehr sicher sein kann, ob ihm das im nächsten Jahr auch noch gelingen wird.
Ja, ich sehe ähnlich, ja.
Und deswegen also am Arsch und so, so weit würde ich nicht gehen, aber der Vektor ist ja klar, die Linie, entwickelt sich für uns eher nach unten, für die Chinesen, die Chinesen sind jetzt auch in ein schwieriges Fahrwasser gekommen, aber bislang entwickelte sich das für die Chinesen 30 Jahre lang blendend nach oben. Was wir feststellen müssen, und das glaube ich, wird uns noch zu kauen geben, wir sind den Amerikanern, der amerikanischen Hegemonie so ausgeliefert, als Europäer, wie praktisch seit 1945 nicht mehr. Das ärgert zurzeit die Franzosen zum Beispiel ganz besonders, bekannter Historiker, Anthropologe, fällt mir vielleicht noch ein,
der
ständig Interviews zu diesem Thema sagt, wir brauchen einen europäischen Weg. Macron hat schon ja seit Jahren, der hat ja eigentlich schon aufgegeben, dieses Thema strategische Autonomie wieder aufs Tapet zu bringen. Und im Moment vor dem Hintergrund dieses Krieges, das Beste, was Deutschland noch kann im Moment, ist zu sagen, ja, wir liefern die Leopard 2-Panzer, wenn ihr Amerikaner die Abrams liefert. Ja, das heißt aber, dass wir praktisch auch schon mit dieser Bedingung, mit dieser Konjunktion sämtliche eigenständigen Politikoptionen aufgegeben haben, sondern dass wir sagen, ja, wenn dann, bitte tut uns den einen Gefallen und wir folgen. Wir folgen euch sowieso, aber unter einer Bedingung. Und das sind ja Zeichen enormer Schwäche. Ich sehe unsere Politiker also wirklich in dieser nicht beneidenswerten Lage, weswegen sie sich auch gerne in die Moral flüchten, weil das ist noch ein Reich, da können wir Oberherrschaft beanspruchen. Aber in jeder anderen Hinsicht sind wir leider sehr auf Kleinmaß zurückgestutzt worden.
Ja, mit dem Arsch meinte ich auch die Herausforderungen, die jetzt da sind, diese Stapelkrisen und auch die noch auf uns warten. Ich weiß ja, in deinem Buch schreibst du auch über verschiedene Herausforderungen, die noch auf uns zukommen werden. Ich denke, es ist eine gute Überleitung, dass wir da auch mal in dein Buch reingehen, denn aktuell ist das unheimliche Jahrhundert vor der Zeitenwende. Nimm uns doch da mal mit, um was geht es da? Und vor allem auch, was mich interessiert ist, was willst du mit dem Buch bewirken? Also was hast du für eine Absicht gehabt mit dem Buch, das zu schreiben auch und das zu veröffentlichen?
Ja, kurz zur Vorgeschichte. Ich habe eigentlich den Großteil, den Kern dieses Buches bereits 2017, 2018 geschrieben. Mhm. Und vor der Putin-Biografie, ja, und dann habe ich ein Gespräch mit Freunden, mit Verlagen und so herausgefunden, das war 2018, 2019, eine schlechte Zeit, um von einem krisenhaften Jahrhundert zu reden. Ja, weil viele Menschen, die schauten mich mit offenen Augen an und sagten, wo sind denn da die Krisen? Ja, gut, Klimawandel stimmt, aber irgendwie, komm, wir haben es bisher so gut geschafft, wir werden es auch weiter gut schaffen. Und aus dem Grund heraus habe ich dann das Projekt Biografie, Putin-Biografie, vorgeschaltet, weil da lag dann ja auch zeitterminlich völlig richtig, einen Monat vor dem Krieg. Und dann im November, also 10 Monate später, war dann auch das andere fertig, das unheimliche Jahrhundert. Und vor dem Hintergrund von Corona und Krieg ist das natürlich was völlig anderes als 2019, ja, erinnern wir uns zurück. Wäre unmöglich gewesen, damals so den Begriff und das Unheimliche überhaupt an den Mann zu oder an die Frau zu bringen. Ja? Mhm. Es geht, das unheimliche Jahrhundert heißt eigentlich, dass wir in ein Jahrhundert gehen, wo uns unheimlich wird. Ja? Jetzt kann man sagen, mir ist nicht unheimlich. Ich kenne aber viele, denen ist unheimlich. Ja? Es reagiert ja auch nicht jeder gleich. Und warum ist den Menschen unheimlich? Seit 10 Jahren merken wir, das Thema Klimawandel, egal wie man jetzt dazu steht, menschgemacht, nicht gemacht, schützbar, rettbar oder nicht, es wird wärmer. Ja? Ja. Ich kenne inzwischen keinen mehr, der sagt, es wird überhaupt nicht wärmer. Das ist alles gelogen.
Genau, das ist so. Egal was deine Position ist.
Egal wie hinterher. Und wenn es alles aus dem Weltall kommt. Ja? Klar. Und wenn der Mensch nichts damit zu tun hat, es wird wärmer. Und allein das ist, was uns unheimlich macht. Es ist uns nicht unheimlich. Im Gegenteil, wenn wir wissen, das ist vom Menschen gemacht, dann haben wir es ja unter Kontrolle gewissermaßen. Das ist ja eigentlich noch viel unheimlicher, wenn es vom Mars herunterregnet, so das CO2 oder wie oder wo immer es herkommt. Das ist das eine. Das zweite ist, wir erfahren eben das, was wir unter Zeitenwende, das heißt ja auch vor der Zeitenwende der Untertitel, ja, wir erfahren im Moment, was wir irgendwie unter dieser Zeitenwende zu verstehen haben, noch nicht klar, aber eben das Unheimliche ist ja, dass es nicht klar ist, ja. Mehr und mehr haben wir das Gefühl, die Welt wird nicht mehr so wie vorher, ja, nicht mehr wie vor dem Krieg, auch nicht mehr wie vor Corona. Irgendwas hat sich grundsätzlich verändert. Die Leichtigkeit ist raus, ja, es ist ein neuer Ernst, eine neue Bedrückung drin, ja, und zwar unabhängig davon, wie es dem Einzelnen geht. Also wenn ich mich zurückerinnere, ich bin in Westdeutschland aufgewachsen, mein Leben in den 70er, 80er Jahren, das waren vielleicht die freiesten, die unbeschwertesten, die absolut easygoingsten sozusagen Zeiten, wo wir wirklich, man durfte alles sagen, man durfte sich über jeden lustig machen, man musste überhaupt keine Rücksicht nehmen. Im Gegenteil, es war sogar Konventionen, das war furchtbar, irgendwas zu haben. Je Witz, auch wenn der Witz konnte noch so dumm sein, ja, man lachte auch über alles. Und in so einer Zeit jung gewesen zu sein, das ist eigentlich das schönste Geschenk, was die Geschichte einem machen kann oder so, was das Leben einem machen kann. Das ist eben heute alles, ich merke, ich habe 5 Kinder, 4 sind schon erwachsen und ich merke das in den Gesprächen, wir reden natürlich über diese Dinge auch, das ist nicht mehr wie vor 30, 40, 50 Jahren und jetzt mit dem Krieg noch konkret da, ja, werden diese Tendenzen verstärkt. Ja, wir haben schon vorher von Verbot und Verzicht geredet, also vor Corona schon war das ein Thema, was jetzt immer noch mehr kommt. Jetzt soll auch das Feuerwerk verboten werden, Tempolimit sowieso und dieses und jenes. Und alle haben so dieses unheimliche Gefühl, meine Freiheiten werden im Zweifel mehr beschnitten werden als erweitert. Und es gibt ja viele Menschen, die sagen, man muss sowieso auswandern. Jedenfalls in Deutschland wird es grenzt.
Viel, ja, ja, klar.
Natürlich, ich habe ein bisschen in deine Videos reingeschaut und du hast ja so Kollegen, die das vertreten und ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ja, ja, absolut. Und ich habe schon vor vielen Jahren meinen Kindern gesagt, ihr müsst alle eine außereuropäische, die sprechen jetzt alle Russisch zum Glück, also ihr müsst alle eine Englisch sowieso, aber eine außereuropäische Sprache führen, denn niemand kann garantieren, dass Europa für die nächsten 50 Jahre noch die Insel der Seligen sein wird. Das wird es nämlich nicht sein. Ja? Mhm. So, und das ist jetzt mal das zweite Thema. Also wir haben die Erderwärmung als ein unheimliches. Ja? Wir haben diese geopolitischen, wie soll man sagen, nicht weltanschaulich, vom Bewusstsein her. Ja? Mhm. Diese psychologischen plötzlich Veränderungen, die so in der Luft liegen. Wir haben nicht mehr die kollektive Sicherheit, die Selbstsicherheit, die wir hatten vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren erst. Ja? So, das Dritte kommt jetzt dazu, Migration. Mhm. Wo kommt die Migration her? Im Moment vor allem aus dem arabischen Raum, Nordafrika. Aber wir haben eben, und das ist einer der Trends, die ich in meinem Buch ganz auch im Detail beschreibe, wir stehen vor einer beginnenden, unglaublichen Bevölkerungsexplosion in Subsahara-Afrika, also alles südlich der Sahara, wo wirklich entgegen dem weltweiten Trend, der weltweite Trend, in China geht die Bevölkerung schon zurück, der weltweite Trend ist seit 30 Jahren ein Rückgang der Zunahme und dann wird auch irgendwann mal Ende des Jahrhunderts wird das mit 10,5 Millionen oder so das Top erreicht sein. Aber während eigentlich der ganze Rest der Welt mehr oder minder schrumpfen wird oder schon schrumpft, vervierfacht sich die Bevölkerung in Subsahara-Afrika bis zur Jahrhundertwende. Wow, wirklich, von 2020 bis 2050 Verdoppelung, dann nochmal eine Verdoppelung bis 2100. Wir reden von Zahlen, dass im 22. Jahrhundert, irgendwann im 22. Jahrhundert, wird die Mehrheit aller Menschen schwarzafrikanisch sein. Also früher hat man schwarzafrikanisch gesagt, heute sagt man Subsahara, also aus südlich der Sahara stammen. Und das heißt natürlich gemessen an den Lebensgrundlagen, und das alles sind Tropen. Jetzt muss man eigentlich einen Globus vor Augen haben. Das alles liegt im Bereich der Tropen, praktisch der gesamte von der Sahelzone im Norden bis runter zur Südspitze, fast zur Südspitze, sind es die Tropen, also zwischen den Wendekreisen. Und diese Tropen werden von den anstehenden Klimaveränderungen, ja, Hitze, Ausbleiben von Monsun, Wasser und so weiter, werden massivst betroffen sein, ja, werden also die am stärksten betroffene Zone sein. Wir laufen also in so ein Double Whammy hinein, ja, auf der einen Seite der Einfluss der Erderwärmung auf die Lebensgrundlagen der Menschen, gleichzeitig die Zahl der Menschen, ja, das wird kollidieren, und in wessen Nachbarschaft liegt Afrika? In unserer.
Klar, wo wohnen die sonst hin?
Das Mittelmeer ist ein Binnensee. Ja. Und das heißt natürlich, das ist jetzt das nächste Unheimliche. Und da fängt es dann auch an, wo ich das Gefühl habe, so ein bisschen, mein Problem ist natürlich mit dem Buch, vielleicht überfordere ich die Menschen mit dem Unheimlichen auch schon. Ja? Dass viele Menschen sagen, okay, ich warte da mal lieber, wenn es soweit ist.
Ja, aber das ist ja dann auch, das ist ja dann so, diese Verleugnung oder nicht hinschauen wollen. Das ist auch so eine menschliche Dynamik, die wir in uns haben, dass wir einfach die Probleme, die vor unserer Haustür sind, einfach so lange ignorieren, bis sie hereinkommen und nicht mehr.
Sicher, das ist menschlich, das kennt jeder von sich auch. Und das eigentlich längst, ich glaube sogar das längste von Seiten her Kapitel in dem Buch heißt auch vom Nicht-Wahrhaben-Wollen. Ja, dass ich natürlich ganz klar, ich kann das alles referieren, ich kann das alles in Zusammenhang bringen, ich kann Beispiele entwickeln und so. Das nicht wahrhaben wollen ist bei den oder bei vielen oder vielleicht sogar bei den meisten Menschen ein ganz unheimlich starkes Moment, was ja auch zum Überleben dient letzten Endes.
Ja, oder nicht nur, würde ich sagen. Also wenn man zu lange wegschaut, dann ist es lebensbedrohlich.
Nein, das ist richtig, aber es hat, ich glaube, einer der Bevölkerungswissenschaftler, einer der Zukunftsforscher, den ich auch zitiere in dem Buch, der hat geschrieben, die sicherste Wahrheit in unserem ganzen Leben ist der eigene Tod. Ja, praktisch alles, was sonst passiert, muss nicht sein. Und wenn wir uns jetzt auf diese eben, und der Mechanismus ist eben, wenn wir jetzt jeden Tag an die Sicherheit unseres eigenen Todes denken würden, könnten wir nicht leben. Ja? Und daraus leitet sich der übrige, dieses übrige Ausblenden von Wahrheiten ab.
Ja, auf den Tod gesehen sowieso 100%. War das der Zukunftsforscher Sven Gabor Jansky?
Nee, der war das nicht. Ich
Okay, weil
glaube,
der war
das
schon
war einfach
hier. Der war schon hier.
der deutsche Demograf, der aber schon lange emeritiert ist.
Okay. Ja, got it. Also das heißt, da stehen wir vor einer sehr großen Bevölkerungswanderung, die, also diese Leute können nirgendwo anders hin, die müssen dann dorthin, wo sie hingehen können, und das ist der schnellste Weg oder der direkteste Weg ist nach Europa. Das heißt, da kommt eine große Herausforderung auf uns zu. Wie lösen wir das als Europa, als Land, als Länder?
Ich
Wie?
glaube, es kommt extrem auf unsere jeweils individuelle seelische Verfassung drauf an. Und zwar mache ich da einen großen Unterschied zwischen Optimismus auf der einen Seite und Hoffnung auf der anderen Seite. Und der Unterschied ist so, dass Optimismus geht letzten Endes davon aus, mehr oder weniger bleibt es so, wie es ist. Oder alles wird gut, ja. Jedenfalls, der Optimist denkt die Zukunft in den Farben von heute. Der Hoffen heißt einfach nur hoffen. Ich nehme das Beispiel von den Bremer Stadtmusikanten, wo der Hund sagt, glaube ich, zum Hahn: Komm her, Alter, komm mit uns nach Bremen. Was Besseres als den Tod findest du überall. Das ist eigentlich der Kernsatz des Hoffens. Ja, ich weiß nicht, was ich finde. Ja, es wird auch definitiv nicht so sein wie jetzt, wie es ist. Aber was Besseres als den Tod finde ich überall. Ja, und wer das verinnerlicht, ja, der kann auch allem ins Gesicht schauen, ja, was Besseres als den Tod, ja. Das heißt, der ist bereit, auf diese Reise zu gehen, diese Reise ins Ungewisse, ja. Und das ist meine Kernthese, ist einfach, was weg ist, ist die Gewissheit, es wird so bleiben, wie es ist. Und das ist eine Gewissheit, die wir im Prinzip, na, auf jeden Fall 3 Generationen lang, ja, gehabt haben bei uns. Also eine sehr verfestigte Gewissheit. Sogar mehr, definitiv mehr als die Menschen im Mittelalter, in früheren Zeiten, als die Unsicherheiten überhaupt, die existenziellen Unsicherheiten viel größer waren. Und man da ja die Religion, den Glauben hatte als das eine Feste, auf das man unabhängig von allen anderen Dingen hoffen konnte und hoffen, ja, hoffen konnte, absolut, ja.
Ja.
Also, sagen wir, das Leben im Jenseits war genauso, Leben nach dem Tod war genauso sicher wie der Tod, ja. Ich habe also eine positive Sicherheit neben einer etwas unangenehmeren, ja. Und das ist im Prinzip, was der Hahn jetzt wieder, also was der Hund ja, mit seinem was Besseres als den Tod findest du überall, der postuliert einfach nur einen Grund, ob es ihn gibt oder nicht. Vielleicht gibt es ja gar nichts Besseres als den Tod. Aber er postuliert diese Möglichkeit und sagt, komm, mach dich auf, weil das auch ein Element unseres Menschseins ist. Und daher ist es im Hahn, aber bei den Hähnen ist es wahrscheinlich ähnlich. Dass ein Element unseres Menschseins ist, dass wir uns darauf einlassen. Ja, wir haben uns das nur, da sind wir verwöhnt worden. Ja, gerade wir in
In den letzten paar
Westeuropa,
Jahren, ja. Jahrzehnten.
wir haben uns 3 Generationen auf nichts mehr, wirklich mit nichts mehr einlassen müssen. Ja, alles Schwierige wird bereinigt. Ja, gegen Krankheiten gibt es Heilmittel, eine schlechte Ehe kann man scheiden lassen. Also es gibt eigentlich gar nichts, wo man nicht sagen kann, na ja, gut, es geht schon, es wird schon immer wieder raus, wird schon immer wieder normal werden, ja. Und das ist dieses existenziell Grundsätzliche, was sich in diesem Jahrhundert ändert und was das Jahrhundert eigentlich so unheimlich macht. Und da kommt es da wirklich darauf an, Hoffnung zu schüren, ja, für Hoffnung zu werben, Hoffnung zu missionieren. Deswegen ist mein Buch, ist auch überhaupt nicht jetzt eine Dystopie oder eine Schwarzmalerei, wie schrecklich alles wird. Ich schreibe zwar am Ende, weil ich ja wirklich, ich bin ein Freund der Wahrheit, ja. Und wir werden kein Soft Landing haben. Das schreibe ich, glaube ich, zweimal in dem Buch. Es wird kein Soft Landing geben. Also jetzt
Soft Landing, ja, genau.
nicht so ein Übergang von, ja, so ist das jetzt und dann hört die fossile Industriegesellschaft auf und dann kommt was Neues. Aber im Prinzip ist es alles so smooth, ja. Nein, es wird nicht smooth werden, ja. Aber es wird einen Abbruch geben wie ein Börsenkrach, ja, und auch ein Abbruch, so quantitativer Abbruch, ja, wenn man die Kurven anschaut. Im Jahr 1800 gab es 1 Milliarde Menschen. Heute sind es 8. 220 Jahre verachtfacht. Wenn man, egal auf welche Kurse man schaut, seit es Kurse gibt, es gibt nie eine so steile exponentielle Kurve, die dann ewig weitergeht. Also das bricht dann wieder, kommt der Schwarze Freitag. Also es wird brechen, auch das Gerede vom wir bringen unseren Planeten um. Es ist auch Unsinn, weil die Menschheit wird überleben. Ja? Aber die große Frage ist eben, ob wir in 200 Jahren, sagen wir, noch 8 oder 10 Milliarden Menschen sind oder vielleicht nur noch 800 oder 500. Ja? Menschheit ist das auch. Ja? Wir sagen ja nicht im Jahr 1800 hatten wir weniger Menschheit als heute.
Mhm. Ja, hier gibt es verschiedene Theorien, wie es in 200, 300 Jahren ist, ob es dann vielleicht nur 800 Millionen Menschen auf der Welt gibt. Ja, kann ich mir auch vorstellen.
Das muss auch gar nicht jetzt so, diese Veränderungen müssen jetzt auch gar nicht in blutigen Exzessen vonstatten.
Ja, genau.
Das sind Prozesse extremer Veränderungen, die aber sicher auch wieder über Jahrzehnte und vielleicht auch ein, zwei Jahrhunderte erstrecken werden. Denken wir mal an Wanderungsbewegung. Was wir wissen, ist, dass Europa auch aufgrund von demografischen Veränderungen, wenn die Boomer-Generation, die sterben um 2050, sind dann keine mehr da. Dann sterben die Letzten weg von der Boomer-Generation. Und dann bricht also die indigene Bevölkerung, ja, also die eigentlich europäischen weißen Eingeborenen, deren Anteil bricht dann ein. Und dann kommt es natürlich, plus jetzt die Migration aus Afrika, die wir noch gar nicht haben, die wir noch gar nicht so sehen in dem Maße, wird ein völlig anderes Europa hervorbringen. Muss das schlimm sein? Bedeutet das, dass jeder Europäer dann nur leiden wird? Ich bin überzeugt, dass nicht. Für manche wird es extrem schlimm sein. Ja? Für manche ist schon die Vorstellung schlimm. Aber da geht es eben darum, und das, glaube ich, ist die Aufgabe, der heute die Politiker und Intellektuellen nicht gerecht werden, dass sie den Menschen eigentlich vorspiegeln, es bleibt doch alles so, wie es ist. Wir schützen das Klima und es bleibt. Also wir kriegen auch die Migration hin. Man muss dann den Hunger bekämpfen und so. Die Politiker erzählen uns letztendlich immer nur das Optimismus-Szenario. Kein Mensch, und das Hoffnungsszenario, das können wir eigentlich erst machen, wenn wir uns der Wahrheit mal stellen. Ja, dann können wir nämlich sagen, ja, so wird's, aber muss denn das so grausam schlimm sein?
Warum glaubst du, ist das so? Warum wird nicht darüber gesprochen?
Ist das,
auf dem Schirm oder ist das aus strategischen, politischen Gründen der Fall, dass sie einfach sagen?
Nein, ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass da jetzt so irgendwie eine Verabredung dahinter steckt oder so. Ich glaube, erstmal hat es natürlich
mit glaube ich auch nicht.
Demokratischen System zu tun, 4 Jahre oder 6 Jahre Wahlfristen. In 4 Jahren oder 6 Jahren können wir davon ausgehen, das sind dann die Katastrophen, die Dinge entscheiden. Die kann niemand vorhersehen. Normalerweise können wir davon ausgehen, in 4 oder 6 Jahren ist es in aller Regel immer noch ähnlich so wie heute. Also haben die Politiker auch gar keinen Anreiz, für sie macht es gar keinen Sinn, jetzt Dinge zu prognostizieren, die nach ihrer eigenen Zeit liegen, nach ihrer eigenen Zukunft. Wenn wir heute sagen, ja, im Jahr schon 2040, 2050 wird es so oder so aussehen, dann sagen die allermeisten Menschen, da bin ich entweder schon ganz oder fast tot.
Interessiert noch niemand.
Viele sagen das. Ja. Genau, es ist weit weg. Ja. Ich werde auch manchmal in Gesprächen gefragt, warum interessieren Sie sich denn so für so Zeiten, wo Sie doch selbst garantiert nicht mehr leben? Und ich sage das, dann am Anfang habe ich mich gewundert, wie gesagt, warum soll ich mich nicht dafür interessieren? Was hat das mit meinem Leben zu tun, ob ich dann noch da bin oder nicht? Aha. Das ist einfach als Gegenstand so faszinierend, denn wir haben wirklich, ich liebe Veränderungen. Ja. Ich gehöre zu den Menschen, ja, so erklärt sich auch mein Leben, ja. Ich hasse Langeweile und bin relativ ungeduldig. Aber Veränderungen sind einfach das Salz in der Suppe, ja, das Salz überhaupt. Aber ich verstehe völlig, wenn es Menschen gibt, die bei der Idee, Vorstellung von Veränderungen erstarren und auch Angst bekommen. Ja, also natürlich sind wir alle unterschiedlich.
Ich glaube, diese innere Flexibilität zu kultivieren ist auch ganz wichtig, vor allem in solchen Zeiten, wo alles unsicher ist, also wo das einzige Beständige das Unbeständige ist.
Ja, ich las da jetzt von einer interessanten neuen wissenschaftlichen Untersuchung. Es gibt ja vier grundlegende Hormone. Ja? Das eine ist Östrogen und Testosteron. Die haben im Wesentlichen mit den Geschlechtlichen, mit Aggression, mit bestimmten Emotionen zu tun. Und dann gibt es Dopamin und noch ein Grundhormon. Das fällt mir jetzt nicht ein.
Oxytocin.
Ja, irgendwas. Und eines, Dopamin, wer viel Dopamin hat, zu denen muss ich gehören, der ist neugierig, abenteuerlustig, geht Risiken ein und so. Und dieses andere, das ist dominant in den Menschen, die eben Sicherheit, Ordnung, Zuverlässigkeit, Struktur.
Oxytocin meinst du wahrscheinlich,
ja. Oxytocin wahrscheinlich. Dopamin und Oxytocin, ja. Mhm. Ja, stimmt. Ja. Also wir sind schon auch biologisch da zumindest ein determiniert etwas.
Ja, klar, aber man kann schon sehr viel verändern. Also in der psychologischen Struktur, man kann unsere psychologische Struktur kann man schon sehr weit dehnen, würde ich jetzt sagen.
Ja, vor allem in der Kombination mit äußeren Reizen. Also jetzt äußere Reize meine ich jetzt nicht mal willentlich gesetzte, sondern Krisen. Wenn Menschen in persönliche, materielle, seelische, körperliche Gesundheitskrisen sind ja am Ende, ich meine, das ist ja die Idee der Krise, ist ja eigentlich, dass man bereichert und auf einem neuen Niveau daraus da hervorgeht.
Teil der Evolution, ja. Schmerz, Krise, Leid und dann lernen wir daraus, verändern uns und kommen auf höhere Ebenen, wenn du es sehen möchtest. Ja, definitiv, sehe ich. Also ich finde die Zeiten sehr, sehr spannend aktuell, weil es vor allem auch in verschiedene Richtungen gehen kann, so wie ich sehe. Aber also, was ich am meisten interessant finde, ich sage jetzt nicht gut oder schlecht, aber so wie ich das beobachte, ist so diese technologische Revolution, die kommt, die künstliche Intelligenz. Ist es etwas, was du in deinem Buch auch thematisierst, also das auf dem Schirm bei der ganzen Entwicklung, die jetzt passiert?
Ja, absolut. Ich habe das letzte Kapitel bei mir heißt Homo Deus. Also praktisch, ich nehme den Titel von Yuval Hararis Buch und mache daraus mein letztes Kapitel, weil ich erst einmal finde ich das wunderbar, das Buch. Ich bin nicht in jeder Hinsicht damit einverstanden, aber die Offenheit, mit der auch er an mögliche Entwicklungen herangeht, dieses inklusive, will ich mal sagen. Sonst bin ich kein großer Freund von dem Wort, aber inklusiv in dem Sinne, dass ich für die Zukunft alle möglichen Möglichkeiten in Betracht ziehe und die dann weiterspinne. Ja. Das finde ich sehr überzeugend. Wo ich mehr Distanz habe bei Hararis Ansatz ist, auch er gehört zu denen, er zeichnet Zukunft als etwas, ja, das geht so daraus hervor. Also er widmet sich nicht im Klimawandel zum Beispiel, kommt nur zwei oder dreimal als Wort überhaupt in dem Buch vor, spielt gar keine Rolle, obwohl das eigentlich für mich der maßgebliche Faktor der anstehenden Veränderung ist, dem alle anderen Veränderungen sich erst verdanken, ja, sondern er beschreibt die Zukunft eben als so eine Art von harmonisches Hervorgehen aus der Gegenwart. Ja. Und da würde ich den Akzent ganz anders setzen. Aber zum Beispiel, dass wir natürlich als Menschen, sagen wir mal, alles versuchen werden, auch die Folgen dieser Veränderungen, dieser Herausforderungen, dieser Krisen zu bewältigen, ja, die sind für mich absolut, also wenn heute Menschen sagen, wir dürfen nicht mit der Kernenergie weitermachen. Wir werden alles versuchen, ja, wir werden versuchen, den Menschen aufzupimpen, hier und da mit Technik, wir werden alles dran setzen, bis wir definitiv gefunden, wir werden auch alles zwei oder dreimal versuchen, ja, die Verzweiflung und die wird in einem Maße wachsen, nicht nur jetzt Verzweiflung im Sinne von Panik, das wird es auch geben, das beschreibe ich auch ziemlich deutlich, aber auch die Verzweiflung, die dann zu vernünftigem Suchen führt, also zu rational gesteuertem Suchen führt, die wird so weit gehen, dass man alles Geld in die Hand nehmen wird, um noch die verrücktesten Technologien und Maschinen auszuprobieren, die vielleicht das CO2 aus der Luft holen können oder die das Sonnenlicht, da gibt es ja diese ganzen Geoengineering-Projekte, wo man die Einstrahlungskraft der Sonnenenergie vermeiden will, indem man vielleicht irgendwelche Spiegel ins Weltall schießt, wo wir heute noch sagen, völlig unsinnig, macht keinen Sinn, es wird alles auf den Prüftisch kommen.
Glaube ich auch, ja. Glaube ich auch. Und das macht es ja auch so interessant, das auch irgendwo beobachten zu können, wenn wir dann noch da sind, je nachdem.
Ja, in jedem Fall, ich meine, letzten Endes auch mein Buch. Mein Buch richtet sich nicht an uns heute leben, vor allem nicht, erst recht nicht an meine Generation. Ja, nicht einmal an die Generation meiner Kinder, die jetzt in ihren späten 20ern, frühen 30ern sind. Ja, ich würde sagen, mein Buch richtet sich eigentlich an die vielleicht jetzt geboren werden. Mhm. Weil die kommen in diese Welt hinein, in denen sie ja auch schon gar nicht, die kennen ja die alte Welt gar nicht. Ja, heute gibt es ja gerade unter der älteren Generation die Nostalgie, die einen... Wer noch in der DDR aufgewachsen ist, der hat oft eine DDR-Nostalgie oder ich weiß, in der Schweiz gibt es das vielleicht auch, wo die Menschen sich an die alte Schweiz erinnern, wie es früher war. Ja. Oder in Westdeutschland sind es diese 80er Jahre vor der Wiedervereinigung, wo irgendwie auch die Demokratie und alles hat noch so gestimmt. Und die Neuen, die jetzt geboren werden, die kennen das ja alles nicht. Das ist ja das Große, das Genie eigentlich der Idee des Menschen, dadurch, dass wir immer wieder geboren werden, können wir zwar nicht aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, das ist so ein beliebter Irrtum, wir lernen vielleicht mit Glück aus unseren eigenen Fehlern, ja, aber dadurch, dass wir jeden Tag, also dass Menschen jeden Tag neu geboren werden und natürlich auch sterben, und wir immer wieder bei Null anfangen, haben wir die Chance, in alle Bedingungen, in alle neuen, sich verändernden Bedingungen mit der gleichen Frische wieder hineinzuwachsen. Also das Europa, was eben nicht mehr weiß und deutsch und traditionell sein wird in 30, 40 Jahren, wird diejenigen, die jetzt geboren werden, schon, das ist schon deren Europa. Mhm.
Ja, das ist, ich finde es so spannend, wenn wir uns mal in diese Perspektive hineinversetzen, dass ja irgendwann ist es, all die Menschen, die jetzt leben, sind nicht mehr da, und die Menschen, die heute geboren werden, das sind dann die Leute, die da sind, die Wirtschaft leiten, die in der Politik sind. Und ja, also wir können wirklich immer nur so gut wie möglich lernen aus der Geschichte von anderen, natürlich aus unseren eigenen, aber ja, ist eigentlich verrückt. Also, ja.
Ja, man muss das, und das Schwierige, das eigentlich Herausfordernde am neuen Jahrhundert, das Herausfordernde sind gar nicht mal jetzt die einzelnen Krisen, logisch, die fordern auch heraus. Aber das eigentlich Herausfordernde ist, dass wir uns in kurzer Zeit auf völlig neue Bedingungen, egal wie die aussehen, ja, einstellen werden müssen. Deswegen habe ich so große Probleme auch mit den klassischen mit dem klassischen politischen, diesem Dualismus aus rechts und links und so. Ja. Die Rechten haben, da gibt es traditionelle Ideen, Religion wie früher, Nation wie früher, Ethnie, Volk wie früher. Das ist alles völlig unbrauchbar unter sich verändern. Jetzt schon ist das unbrauchbar. Auf der Linken ist das genauso, Arbeiterklasse oder auch der Individualismus, der jetzt zum Beispiel auf der Linken ja praktisch das gesamte alte Klassendenken ersetzt hat. Auch dieser Individualismus ist schon zum Sterben verurteilt, in dem Moment, in dem das einzelne Individuum auch gar nicht mehr die Ressourcen hat, sich so zu verwirklichen, wie das ja wahrscheinlich die Boomer, meine Boomer-Generation noch hat machen können.
Mhm. Ja, sehe ich, ja.
Also wir müssen in einer Weise neu nachdenken, und ich sehe extrem wenige, die willens dazu sind. Ja. Es ist eine defensive Grundhaltung in der Gesellschaft, defensiv in dem Sinne retten, was wir noch retten können, ob das jetzt unsere alte Ordnung, unsere Wertvorstellung, Ordnungsvorstellung ist. Es ist grunddefensiv. Und das kommt natürlich auch aus einer gewissen Unsicherheit heraus. Auch der Autoritarismus, den wir ja haben. Ich hatte heute gerade ein interessantes Gespräch mit jemandem, wo wir auch gesagt haben, ist dieser neue Antagonismus, Demokratie auf der einen Seite, Autokratie auf der anderen Seite, Demokratien verteidigen sich gegen Autokratien, der ist ja fiktiv. Im Prinzip haben wir überall, in allen Gesellschaften eine zunehmende Autorität. Ja, das, was wir bei Corona erlebt haben, war nichts anderes als ein autoritärer Staat, der uns sagen und beibringen wollte, was wir zu tun haben, was wir zu lassen haben. Ja. Natürlich ist es keine Autokratie wie in China oder wie in Russland. Ja. Die repressiven Maßnahmen sind ganz andere, aber schon mein Vergleich mit der Freiheit, wo ich sage, die Freiheit ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Mit der Freiheit vor 40, 50 Jahren, die war definitiv anders. Ich habe sie persönlich erlebt. Das ist keine Nostalgie. Mhm. Und die Dinge werden...
Sie wird weiterhin anders werden.
Genau, aber wir hatten eben, ich habe ja gesagt, wir hatten diese Sicherheit. Ja. Wer sicher ist, kann sich Freiheit erlauben. Wenn die chinesische Führung sicher wäre, dann würde sie das tun, was Mao gesagt hat, ja, lass 1000 Blumen blühen. Tut sie aber nicht, weil sie unsicher ist. Ja. Und auch bei uns sind die Eliten verunsichert. Auf allen Ebenen werden wir verunsichert. Das hat mit diesem unheimlichen Jahrhundert zu tun und ist eigentlich fatal, weil in dem Moment, in dem wir uns umso offener und umso, technologieoffener, lösungsoffener in jeder Hinsicht mit dem Kommenden beschäftigen müssten, machen wir zu und sagen, sichern wir doch wenigstens das, was wir haben. Also wir laufen wissentlich in die falsche Richtung.
Jetzt in Anbetracht all dessen, was du sagst, noch schreibst in deinem Buch, was würdest du dann jedem einzelnen Individuum empfehlen? Was kann er, gibt es etwas, was er tun kann, was er machen kann, vorbereiten kann?
Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt jemandem besonderen Rat geben würde, weil dieses Jahrhundert ist. Ja? Im Grunde ist mein Rat, die einzigen Menschen, auf die man ein bisschen Einfluss hat, sind die eigenen Kinder, den ich auch meinen eigenen Kindern immer gegeben habe. Die alte griechische Weisheit, erkenne dich selbst. Ja? Je früher man Man sollte schon als Kind, auch wenn das extrem schwierig ist und man dann oft sich selbst eben noch nicht erkennt, als Teenager oder so, man soll in sich hineinhören und sich suchen. Ja? Diese Selbsterkenntnis ist am Ende enorm wichtig. Man muss immer prüfen, man muss auch selbstkritisch bleiben und immer prüfen, mache ich das Richtige? Ist das wirklich das, wo ich hin will? Ist das der richtige Weg? Es gibt natürlich Menschen, die haben keinen diesen inneren der ist ungleich verteilt. Ja, es gibt Menschen, die wissen also schon mit 15, wo sie hingehen, verfolgen ihren Weg dann über 70, 80 Jahre lang. Es gibt andere, die bei denen ist er versteckter oder auch vielleicht gar nicht so da. Es gibt wirklich Menschen, die brauchen auch gesellschaftliche Strukturen, Konventionen, um überhaupt im Leben auch zufrieden zu sein und glücklich zu sein. Es ist sehr, sehr schwierig, das zu lösen. Aber ich würde sagen, je stärker der Mensch vom Charakter ist, desto mehr sollte er sich schon auch von Konventionen, von Gegebenem erst einmal frei machen innerlich und sich fragen, ist das mein Weg? Ja? Und dann braucht man Mut, denn die Antwort kann ja auch ausfallen, ja, mein Weg ist genau, was die Konventionen von mir erwarten, und dann muss man auch das tun.
Mhm. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, da bin ich auch voll bei dir, Thomas. Wenn du dein Leben anschaust und mal zurückgehst, gab es da auch Phasen, wo du das Gefühl gehabt hast, oh shit, du bist gerade nicht mehr auf deinem Weg, auf einem Weg mit Herz, auf einem Weg, der sich für dich stimmig anfühlt? Und
ja, absolut, weil ja auch ich wie jeder Mensch macht gewisse Dinge, sagen wir mal, wir machen Dinge, um anderen zu gefallen. Wir machen Dinge, um ja den eigenen Eltern, der Umgebung, der Peer Group oder wie man das nennt, ein ganz wichtiger Motor, anderen zu gefallen. Und wir wollen gesellschaftliche Anerkennung haben. Das ist was verändert sich im Leben oft auch nicht bei allen. Also ich wollte definitiv sicher vor 30, 40 Jahren mehr gesellschaftliche Anerkennung haben, als ich sie heute brauche. Heute ersetzt sich das dann eben mit einer inneren Sicherheit, sagen wir mal. Wir machen aber auch Dinge, weil sie glänzen, sozusagen, ja. Ein hohes Gehalt, ja, das glänzt. Und selbst unabhängig von der gesellschaftlichen Anerkennung, was glänzt, ist auch schön, es ist attraktiv, ja. Mhm. Und da habe ich auch genauso meinen Schockfehler gemacht, wo man dann am Ende gesagt hat, naja, der Glanz ist ja schnell, der ist ja auch schnell wieder weg. Und dann sieht man, man hat eben nicht das Richtige gemacht. Also bei mir war es immer Kopf und Bauch, ja. Mhm. Die Herausforderung ist, glaube ich, dass man weder nur dem einen noch nur dem anderen zuhört. Ja? Also wenn ich nur den Bauch sprechen lasse, mache ich genauso viel Fehler, als wenn ich nur den Kopf sprechen lasse. Ja? Die müssen sich ergänzen, die müssen irgendwie zusammenkommen. Und dann gibt es ja immer noch die Chance, das darf man ja auch nicht vergessen, da mache ich immer Menschen Mut. Ja? Macht Fehler, aber korrigiert sie so rasch wie möglich.
Ja, ja.
Das ist auch wichtig. Also man muss sich Fehler auch eingestehen. Man muss sich selbst auch eine zweite Chance geben. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber es ist schon entscheidend, vor allem in so schwierigen Zeiten, wo wir ja nicht mehr wissen. Ich will mal so sagen, als ich noch zur Schule ging oder im Studium anfing, da war eigentlich das Ideal, man will einen Job bei BMW oder bei Mercedes oder Siemens oder der Allianzversicherung. Dann will man da schön hoch aufsteigen, am besten Prokurist werden, Manager und eine Lebensstellung haben. Also das war eigentlich die Idealvorstellung, was sicher in der Schweiz genauso und überall. Das ist ja heute, das ist nicht nur weg, weil die Menschen anders geworden sind, die Jobs sind anders geworden, die Strukturen haben sich geändert. Ja, das ist gar keine veritable, viable Option mehr, so eine Form von Karriere. Und insofern kommt dann auch meine Hoffnung beruht immer auf der nächsten jungen Generation, weil ich ihr immer zutraue, nicht jedem Einzelnen, ja, aber einer Generation als Generation zutraue, am Ende das Richtige zu machen, sich richtig anzupassen an die neuen Veränderungen. Und insofern ist es auch wichtig, dass man jungen Menschen, weil dieses Empowerment von jungen Menschen, leider machen wir das, glaube ich, falsch, oder haben es falsch gemacht in den letzten 20, 30 Jahren, indem wir Selbstverwirklichung sehr so ausgelegt haben, ja, wenn du jetzt Lust hast, faul zu sein 3 Wochen, dann bist du jetzt faul 3 Wochen. Ja? Faulheit ist keine Selbstverwirklichung. Also es gibt schon das Recht auf Faulheit, gibt es schon mal, ja, aber es muss kompensiert werden mit 3 Wochen sehr harter Arbeit.
Ja, ich glaube, so richtig faule Menschen gibt es eigentlich nicht. Ich glaube nur, es gibt Menschen, die wissen einfach nicht wirklich, wofür sie hier sind. Und für was sie auch bereit sind, Schmerz zu erfahren, weil Schmerz kommt so oder so. Ich denke, wir leben in einer Welt, in der Schmerz einfach etwas ganz Natürliches ist. Also Unannehmlichkeiten sind da, Probleme tauchen auf. Es wird nie der Punkt kommen, wo es keine Probleme mehr gibt, sondern die Probleme werden einfach nur besser.
Ja.
Und wenn du aber nicht weißt, wofür du gerne Probleme haben möchtest, welche Probleme du haben möchtest, welche Unannehmlichkeiten du bereit bist, auch auf dich zu nehmen, für was, dann sieht es vielleicht auf den ersten Blick so aus, wie wenn wir faul sind, aber ich glaube, es gibt nur Menschen, die nicht wissen, was sie wollen und wofür sie da sind.
Ich glaube, das ist wichtig, dass du das nochmal unterstreichst. Ich habe es ja eben auch schon angedeutet. Also es wäre sicher falsch, jetzt jedem Menschen die Aufgabe zu geben, alle Lebensentscheidungen in jedem Moment aus sich heraus und neu zu treffen. Ja? Das würde die Menschen in der Masse definitiv überfordern. Deswegen ist es wichtig, dass bestimmte Entscheidungen eben der Glanz, ja, das Gehalt oder die gesellschaftliche Anerkennung, da tut man auch schon nicht unbedingt das ganz Falsche, ja, wenn man sich mal danach richtet. Ja,
ja klar.
Dann
schauen, was passiert.
Das deckt wahrscheinlich sogar die Mehrheit ab. Ja? Aber umso mehr. Aber auch diese Menschen, jeder braucht die Idee des Fleißes zum Beispiel. Ja? Nehmen wir es mal ganz simpel. Der Fleiß ist das, was Europa reich und mächtig gemacht hat. Ohne Fleiß kein Preis, aber ohne Fleiß wären wir nicht da, wo wir sind und hätten auch nicht das Kapital, was wir dann mit Faulheit verschwenden können. Ja? Aber wie gesagt, es ist sehr wichtig, den individuellen Menschen, das ist ja seit der Antike letzten Endes ein Bildungsideal, jeden einzelnen Menschen in seinen Kapazitäten, in seinen Potenzialen, weniger jetzt unmittelbar in seinen Wünschen. Also man soll die Menschen nicht fragen, was willst du? Ja, aber dieses erkenne dich selbst, was musst du eigentlich wollen? Was müsstest du wollen, wenn du klug bist? Ja, was müsstest du wollen, wenn du so in dich hineinschaust, dass du dich wirklich siehst? Mhm. Und dann ist es oft gar nicht, ja, viel Geld und einen Porsche fahren. Das ist es oft gar nicht. Da ist oft was ganz anderes. Es gibt Menschen, die gehen glücklich darin auf, wenn sie anderen helfen können, wenn sie andere unterstützen können, wenn sie es gibt viele, die in gemeinschaftlicher Arbeit aufgehen. Also jedem von uns geht das so. Für jeden von uns gibt es Momente, wo wir einfach mal glücklich sind, wenn wir in einem Team einfach nur eine Holzhütte aufbauen oder so. Also diese Dinge, die einem plötzlich etwas ganz anderes erschließen. Also zum Beispiel für mich, wenn ich Bücher schreibe am Schreibtisch, es sind die schlimmsten Zeiten, in denen ich jeden Tag am Schreibtisch sitze. Das ist wirklich manchmal eine Qual, eine notwendige Qual, zu der ich mich auch zwinge. Aber dann ist nichts schöner. Also ich angel und jage gerne. Und wenn ich dann, letztes Wochenende hatten wir Eisbeinessen im Angelverein. Ja, dann gibt es nichts Schöneres als so 3 Stunden Eisbeinessen im Angelverein. Und ich rede weder über Buch noch über Russland noch über irgendwas. Ja, also Versuchen sich zu erkennen, dazu gehört auch, dass man Vielschichtigkeit, dass man Widersprüche bei sich erkennt. Ja, dass man dazu steht.
Ja, so wichtig. Geh mal 10 Tage in Vipassana-Retreat. Ich war jetzt über Weihnachten, 10 Tage in Vipassana-Retreat. Einfach mal, weil ich die Erfahrung machen wollte, 10 Tage für 12,5 Stunden zu meditieren, wirklich nur auf mich zu fokussieren, kein Mobile Phone, nicht sprechen, wirklich nur hier sein. Und das war eine geile Erfahrung. Also, wow. Hast du schon mal gemacht?
Ich habe das ja vor Corona habe ich jedes Jahr gemacht, aber katholische Exerzitien. Also Exerzitien, also Einkehrtage heißt das. Ja, die katholische Kirche bietet das in Klöstern oder außerhalb von Klöstern eigentlich überall an. 3-4 Tage, wo man zusammenkommt, zusammen wohnt, also jeder einzeln. Aber wo, da gibt es unterschiedliche. Also da, wo ich hingehe, da ist dann auch Schweigegebot. Das heißt, es wird, also außer bei der Beichte wird überhaupt nicht geredet, einfach 3 oder 4 Tage. Natürlich auch Handyverbot, das ist ganz klar, Computer.
Nichts lesen,
große kein Input. Nein, Bibliothek, da ist große Bibliothek, man kann lesen und alles. Es gibt auch Vorträge, Messen, das ist natürlich sehr religiös, gar keine Frage, aber es ist wie ein Jungbrunnen, das was ungemein wohltuend ist. Also man muss das machen. Ich war als Student, war ich mit meiner Freundin ein Jahr lang in Indien. Das war vor 41 Jahren. Jetzt ja direkt, genau, vor 40 Jahren sogar noch.
Ein Jahr warst du.
Ein Jahr.
Das hast du also
als Rucksackreisende.
Oh, geil,
Indien,
geil.
Bangladesch, Pakistan. Das war Anfang der 80er natürlich noch. Wir haben damals schon gesagt, hier hätte man sein müssen 1967, als die Beatles da waren und so. Wir kommen ja schon viel zu spät. Ja. Heute ist es erst recht, heute ist das Indien gar nicht mehr da, was wir damals erlebt haben. Und wir haben da damals auch sehr viel, wir waren also auch mit uns immer für Religion und Philosophie, beide Philosophie studiert, interessiert. Und doch, die Inder haben das natürlich im Buddhismus in Asien, ist das auf eine ganz andere zivilisatorische Höhe entwickelt worden, auch die ganze Idee von Meditation. Und ich weiß, im Westen, wir machen das gerne nach, wir versuchen uns dann auf die technischen Aspekte der Meditation einzulassen. Aber meine Sorge, die ich immer habe, weswegen ich auch bei das im Rahmen einer katholischen Einkehrtage mache, meine Sorge ist immer das, oder nicht Sorge, aber ich habe das Gefühl, man braucht diese technische Beherrschung der Entspannung, ja, der Atmung, der Entspannung, schon im Zusammenhang mit einer spirituellen Basis oder einem spirituellen Überbau. Das hilft nochmal extra. Mhm. Weil dann wird das Ganze aus dem Körperlichen wirklich definitiv herausgehoben.
Mhm. Ja, der Buddhismus hat schon ein paar gute Aspekte, finde ich so. Also überall, ich finde, man kann überall etwas richtig Gutes rausnehmen. So überall, egal ob westliche Psychologie, östliche Psychologie, man kann überall was rausnehmen, finde ich. Hast du dich schon mal mit der integralen Theorie beschäftigt? Ken Williams, sagt dir das etwas?
Nee, überhaupt nicht.
Okay, ja, krass, das ist so krass. Ich glaube, das ist einer der meist unterschätztesten Philosophen überhaupt. Weil ich glaube, er wird von vielen sehr rationalen Menschen in eine Esoterik-Schiene gesteckt. Und was aber nicht ist. Aber ja, okay. Egal.
Nein, aber es ist schon, das ist schon.
Er bringt das alles zusammen. Also er bringt das gesamte menschliche Wissen eigentlich, bringt er zusammen, sodass alles auch nebeneinander stehen kann. Also er löst das Geist-Materie-Problem löst er auch eigentlich mit seinem.
Also ich kenne den Ansatz kenne ich natürlich. Ja. Man kann das jetzt als synkretistisch betrachten. Also praktisch man fügt die Weisheit der Menschheit in eine Art von Kugel zusammen.
Landkarte der Realität, ja.
Ich gehöre da eher zu den Traditionalisten, zu den Puristen in der Hinsicht, dass ich schon glaube, dass es Sinn macht, sich in eine der menschlich über ja viele Jahrhunderte, über hunderte von Generationen entwickelten Glaubensrichtungen sich zu vertiefen, also jetzt Muslim zu sein oder Christ oder eben Katholik oder Protestant, Buddhist, Hinduist. Ich sehe da einen größeren, anderen Sinn, mehr Sinn für mich drin, auf jeden Fall. Aber das andere ist auf jeden Fall mal als Zugang. Man sollte nicht an der Oberfläche bleiben. Also man sollte zumindest so tief gehen, dass man dann bei einer integralen Gesamttheorie landet. Damit sich der Kreis muss sich irgendwann schließen. Aha. Egal, aus welcher Richtung ich komme.
Ja. Ja, nice. Gerne als Abschluss würde ich dir noch eine Frage stellen. Also, du beschäftigst dich ja viel mit der Zukunft, offensichtlich, klar, das ist so dein, das begeistert dich, schreibst Bücher darüber. Wenn jetzt mal schauen, von heute an in 30 Jahren, da 2050, 30 Jahren ist noch überschaubar für viele, vielleicht auch nicht. Wie sieht die Welt aus? Also wie würdest du die Welt beschreiben, so aus deiner Perspektive, ohne das Ganze als schlecht oder gut zu bewerten, aber wie ist die Gesellschaft aufgebaut? In welchem System leben wir? Was passiert da?
Also ich kann sie ja, jeder kann sie eigentlich ja nur mit den 30 Jahren zurückliegend vergleichen. Ja. Sonst könnte man sagen, vielleicht wird sie sein wie zweite Hälfte 13. Jahrhundert, aber das geht nicht.
Wenn es eine Regression geben würde, dann schon. Aber
ja, sie wird sicherlich unordentlicher. Sie wird sicherlich unordentlicher als die 30 zurückliegenden Jahre. Wir dürfen ja nicht vergessen, das Ordnungsprinzip, und ich meine wirklich Ordnungsprinzip in jeder Hinsicht, wie Dinge organisiert sind, wie sie funktionieren, bis runter zur Sauberkeit der Städte oder so, ist ja sehr von unserem von unserer europäischen Zivilisation beeinflusst worden. Und in dem Moment, in dem Maße, in dem gerade in Europa, und das ist ja das Faszinierende auch an diesem Prozess, in dem jetzt außereuropäische Kulturen hier hinzukommen zu unserem Lebensalltag ja künftig bereichern werden, ja, wie immer der Einzelne, werden nicht alle als Bereicherung empfinden, aber in dem Maße, wie sich das vermischt miteinander, vermischen sich auch ganz basale Ordnungs- und Strukturvorstellungen. Wir erleben das ja jetzt schon in solchen Kulminationspunkten wie hier in Berlin im Silvester, wo definitiv auch ausgelebt wird, dass in anderen Kulturen das Verhältnis vom Mensch zum Staat ein völlig anderes ist. Ja, was wir, die wir nur unsere Ordnung kennen, eigentlich mit Entgeisterung betrachten, ja, mit entsprechenden Diskussionen, die sich daran anknüpfen. Also in dem Sinne, es wird weniger Struktur geben, es wird unordentlicher werden, auch die internationalen Beziehungen werden unordentlicher werden. Ich weiß nicht, ob es in 30 Jahren noch die EU, Europäische Union geben wird, vielleicht möglicherweise als Wirtschaftsgemeinschaft wieder zurück. Ich erwarte nicht, dass das Projekt der politischen Gemeinschaft erfolgreich verlaufen wird. Es wird weiter die Amerikaner als eine Großmacht geben, aber kann sein, dass auch Amerika sich neu orientiert. Es gibt einen interessanten Politologen, einen Portugiesen, der vorhersagt, auch in seinen Büchern, dass Amerika gar nicht notwendig so ein kulturelles, so in der kulturellen Tradition der Europäer steht, sondern dass diese liberale europäische Tradition eigentlich erst im 19. Jahrhundert so von den Amerikanern angenommen wurde, als Europa völlig im Höhepunkt war. Und der sagt auch an einer Stelle, wenn die amerikanische Macht, denn für die Amerikaner ist die Macht natürlich das Wichtigste, wenn die amerikanische Macht sieht, dass um zu bestehen, sie weniger europäisch, weniger westlich, auch weniger liberal sein muss, dann wird sie das ablegen, abschütteln, aber an der Macht festhalten. Also ich erwarte nicht, dass unsere heutigen Vorstellungen von individueller Selbstverwirklichung, Freiheit, liberales Leben in 30 Jahren noch so funktionieren wird. Es wird wahrscheinlich eine neue Vorstellung vom Leben des Einzelnen in der Gemeinschaft geben, ein anderes Verhältnis zur Freiheit. Und möglicherweise werden wir uns auch neu umorientieren in dem Sinne, als dass zum Beispiel, ich sage das auch vorher, Migration stößt ja immer Migration an. Das war ja zur Völkerwanderung nicht anders im 3., 4., 5. Jahrhundert. Wer sagt denn, dass nicht diejenigen, die jetzt mit dem künftigen Westeuropa unzufrieden sein werden, sich nicht auf den Weg machen, zum Beispiel Richtung Osten. Ja? Ja. Und ich glaube wirklich, dass schon die Polen, die Russen sowieso, Ukrainer alle, also dass die slawisch bestimmten Länder hinsichtlich, also in 50 Jahren ihren ganz eigenen Weg gehen, unabhängig von den eher die Deutschen und Franzosen, werden sich nolens volens auf die multikulturelle Welt, neue Welt einlassen, wie immer die aussehen wird. Mhm. Und das kann durchaus dazu führen, dass eben ein Teil auch der westlichen Bevölkerung, ein Teil wird das Neue annehmen, ist gar keine Frage, ja, ein Teil wird sagen, das wollen wir nicht, das brauchen wir nicht und könnten durchaus gegen Osten wieder auswandern. Also wir werden schon um 2050 die heutigen relativ statischen Verhältnisse dann definitiv verlassen haben. Also die Zuverlässigkeit unserer staatlichen Verwaltung, also das ist ja alles noch sehr zuverlässig, was wir haben. Staat, Verwaltung, Administration, Steuer. Wir hier in Berlin klagen wir zwar über den Failed State Berlin, aber wer darüber klagt, der hat noch keinen Failed State erlebt. Ja? Berlin ist schon noch, im Verhältnis funktioniert noch. Berlin noch.
Ja, im Vergleich zu anderen Ländern, ja, definitiv. Ja, es bleibt spannend. Thomas, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Perspektive. Wo können die Zuhörerinnen, Zuhörer, wo können die dich finden? Wo bist du am Start? Weltwoche findet man dich? Dort gibst du
ja, in der Weltwoche, es gibt das zweimonatige, das ist so ein konservativ-intellektuelles Magazin, Cato heißt das, also mit C wie der römische Politiker in Deutschland. Ab und zu habe ich einen Beitrag auf Kontrafunk, das ist ja, sie sitzen ja auch in der Schweiz, ja, das ist ein relativ neues Radiomedium, sehr, sehr empfehlenswert. Und natürlich Thomas Fassbender ohne Punkt und Komma.de, meine Webseite. Und dann habe ich auch bei YouTube auch unter meinem Namen einen Kanal, wo praktisch jetzt Interviews, also auch hier unser heutiges wird dort aufgehängt sein, wo das abrufbar ist und auch ein paar andere Beiträge von mir.
Super, ich werde das alles unten in die Shownote packen, natürlich auch dein neues Buch.
Danke.
Werde ich unten reinpacken. Vielen, vielen herzlichen Dank. Habe mich sehr gefreut und ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin viel Freude, viel Flexibilität, ja? Gesundheit und auch Erfolg in dem, was du machst. Ja.
Dankeschön. Tschüss, tschüss.
Mach's gut. Bye, bye, Thomas.
Meine Freunde, das war's bereits wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du im Allgemeinen immer wieder Mehrwert und Freude aus diesem Podcast herausnimmst und du dich fragst, wie kannst du uns supporten, wie kannst du uns unterstützen? Super simpel, zwei Dinge kannst du tun. Erstens kannst du uns eine positive Bewertung hinterlassen, von dort aus, wo du hörst, Spotify, iTunes oder sonst irgendwo. Und zweitens kannst du natürlich die Episoden mit deinen Liebsten teilen. Über Instagram, WhatsApp, was auch immer. Das hilft uns, weiter zu wachsen und noch mehr Leute gemeinsam mit dir zu erreichen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier bist. Und wir sehen uns oder hören uns in der nächsten Episode. Mach's gut, dein Patrick. Matschlaf. Schlaf.